HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ihr müsst eure Kinder lehren, dass der Boden unter ihren Füßen die Asche unserer Großväter ist. Damit sie das Land achten, sollt ihr ihnen erzählen, die Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde.
Erinnern Sie sich? 1982 erschien im renommierten Walter Verlag eine kleine Broschüre unter dem Titel »Wir sind ein Teil dieser Erde«, die Rede des Häuptlings Seattle vor dem US-Präsidenten im Jahre 1855. Das Büchlein erlebte in den ersten 10 Jahren 22 Auflagen und verkaufte sich mehr als 500.000 Mal.
Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen und das Wasser vergiftet ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.
So stand's zwar nicht in dem Buch aus dem Walter Verlag, aber so und ähnlich auf Millionen Autoaufklebern verschiedener Umweltorganisationen rund um den Globus. Der katholische Theologe Eugen Drewermann schrieb damals ehrfurchtsvoll:
Es ist eine Rede, die der Naturfremdheit der Weißen ein letztes Mal die Majestät und Heiligkeit der Schöpfung sowie die Religiosität der vermeintlich Wilden gegenüberstellt.
Im Nationalarchiv der Vereinigten Staaten werden 2 kurze Protokollnotizen aufbewahrt zu einem Landkaufvertrag aus dem Jahre 1855 zwischen dem Arzt Dr. Meinhard, dem Militärgouverneur Stevens und einem Häuptling namens Seattle. Das Dokument besagt: Der Sprecher der Ureinwohner habe erklärt, sie könnten das Land nicht verkaufen, da es ihnen gar nicht gehöre. Er sei aber bereit, angesichts der militärischen Übermacht der Weißen, mit seinem Volk in ein Reservat auszuweichen, falls Dr. Meinhard weiterhin Medizin schicke. Häuptling Seattle war bereits 1830 zum katholischen Glauben konvertiert und sprach in seiner Muttersprache. Die wurde übersetzt in ein halbindianisches Pidgin-Englisch und das wiederum übersetzte ein Protokollant ins Englische. Was genau jener Mann also wörtlich sagte, war nie rekonstruierbar. Und ein amerikanischer Präsident saß auch nicht mit am Tisch.
Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im Grün.
Wenn alle wilden Pferde gezähmt, die heimlichen Winkel des Waldes und der Anblick reifer Hügel geschändet sind von redenden Träten, dann bedeutet es, der Jagd Lebewohl zu sagen. Das wird das Ende des Lebens sein.
In der Zeitung Seattle Sunday Star vom 29. Oktober 1897 beklagen Journalisten die Bauwut der Telegrafen- und Eisenbahngesellschaften. Könnte das nicht Häuptling Seattle, der indianische Namensgeber ihrer Heimatstadt, auch so gesagt haben? Das Ideal des edlen Wilden ist bei weißen Fortschrittsskeptikern populär. Übrigens auch in Deutschland. Dort erfindet Karl May gerade seinen Winnetou. Den Zeitungsartikel gegen Telefonmasten und Telefondrähte hält 70 Jahre später Literaturhistoriker William Arrowsmith zwar keinesfalls für eine authentische Häuptlingsrede, zeigt den Text aber seinem Freund, dem Filmemacher Ted Perry.
Im Jahre 1969 oder 1970 bat mich der Kirchenbund der Southern Baptists, einen Film über Umweltverschmutzung zu drehen. Ich fragte Arrowsmith, ob ich diese Worte des Häuptlings Seattle von 1855 zur Basis meines Filmskripts machen dürfe. Er sagte ja. Der Film hieß Home und ich schrieb den Text im Stil der Häuptlingsrede weiter. Er war von mir.
Und so wurde Ted Perrys Film Home auf der Weltausstellung 1974 in Spokane im amerikanischen Pavillon schließlich auch gezeigt.
So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewig.
Der Titel, den Julie von Hausmann ihrem Lied selbst gab, heißt »Ich will dir folgen, wo du hingehst«. 1863 wurde es zum ersten Mal veröffentlicht und ihr Name durfte nicht genannt werden, das hat sie sich ausbedungen. Sie hat Dichterruhm absolut gescheut.
Kirchenmusikhistoriker und Pfarrer Albrecht Schmidt-Brücken kann die Popularität des Liedes »So nimm denn meine Hände« kaum überschätzen. Julie von Hausmann, eine verarmte und lebenslang kränkelnde baltische Adlige, schrieb ein Gedicht, das noch jeden zu Tränen gerührt hat, der es in einer Friedhofskapelle oder am offenen Grab mitsingen musste.
Anderswo ist es ein Standardlied bei Trauungen mindestens gewesen. Noch anderswo wurde es zum Standardlied bei Konfirmationen. Und Marion Gräfin Dönhoff erzählt, in ihrem Elternhaus war es das klassische Geburtstagslied.
Antriebsfeder für diese Allzweckbeliebtheit war ein Gerücht, das durch die Anonymität der bescheidenen Julie von Hausmann entstand. Ihre Leser dichteten eine berühmte Entstehungsgeschichte zu »So nimm denn meine Hände«.
Es gibt also eine hübsche Legende, sage ich einmal. Sie habe dieses Lied gedichtet, als sie ihrem verstorbenen Bräutigam nachgereist sei und an dessen Grab stand. Aber von einem Bräutigam und dergleichen in ihrem Leben weiß man nichts, eben Legende.
So nimm denn meine Hände und führe mich.
Fromme Gerüchte und erbauliche Legenden sind von gesicherten Fakten nicht aus der Welt zu schaffen. Denn die bewusste oder unbewusste Fälschung eines Sachverhaltes befriedigt ein Bedürfnis. Zuerst den Wunsch des Verfassers. Eine Überzeugung, eine Botschaft, die vorher schon feststand, soll nun bekräftigt werden. Filmtexter Ted Perry alias Häuptling Seattle will seine Zuschauer ermahnen. Die Legendenbildung befriedigt aber auch das Bedürfnis der Singenden. Mit Hilfe der Julie von Hausmann wollen wir noch ergriffener trauern können. Vollends egal aber scheint die Quelle einer Erzählung zu werden, wenn Leserinnen und Leser Trost und Geborgenheit brauchen.
Mit allen Produkten alleine jetzt hier bei uns im Brunnenverlag sind wir also im Bereich von 1 Million Exemplare. Innerhalb der Jahre seit 1996, seitdem wir das verbreiten dürfen.
Ralf Tibusek vom Brunnenverlag in Gießen darf zufrieden sein. Ganze 28 Zeilen der Kanadierin Margaret Fishback-Powers unter dem Titel »Spuren im Sand« gibt es bei ihm als Buch mit Erläuterungen, als Geschenkbändchen, als Bibelhülle mit Reißverschluss, als Postkarte, Poster, Notizbüchlein und als CD-Titel der Popgruppe Glashaus.
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur 1 Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Der Brunnenverlag kam auf die Spur der Spur, weil er das Gedicht kannte, so wie viele Menschen das Gedicht kannten. Und dann eines Tages bei einem kleinen kanadischen Verlag ein Buch gefunden hat, eine Autobiografie von einer Margaret Fishback-Powers, die sagte, sie hätte dieses Gedicht geschrieben.
Nach einem Spaziergang mit ihrem Freund Paul am 10. Oktober 1964 hätte sie das geschrieben, sagt sie, am Ufer des Echo Lake in Ontario. Nicht aus tiefer Sehnsucht getragen zu werden, nein, Paul hatte Margaret gefragt, ob er sie heiraten würde, und dann gesagt, wenn es einmal schwierig wird zwischen uns, dann wird Gott uns tragen. So notierte es sich Frau Fishback-Powers in ihr Tagebuch. Das aber blieb zunächst verschollen.
Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Zur selben Zeit erzählt eine Country-Sängerin namens Mary Stevenson in ihren Konzerten, wie sie als Kind von ihrem alkoholkranken Vater oft verprügelt und einmal mitten im Winter vor die Tür gesetzt worden sei. Dort habe sie die Spur einer Katze im Schnee gesehen, die Katze schließlich gefunden, in die Arme genommen und gedacht, so nimmt Gott mich auch bald auf.
Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn.
Diese rührende Mischung aus Tierliebe und kindlicher Suizidfantasie macht jahrzehntelang die Runde in Kanada. Wie aus dem Schnee auf der Straße, Sand am Strand und aus einer Katzenspur 2 Menschenspuren wurden? Warum aus dem traurigen Kind ein tröstender Gott wurde, der am Ende alle trägt? Anfang der 90er fand Margaret Fishback-Powers plötzlich ihr altes Tagebuch in einem Umzugskarton wieder. Katze wird Margaret, Paul wird Gott und Schnee wird Sand.
Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine.
Das Gedicht ist von vielen Leuten kolportiert worden und umgeschrieben worden. Und schnell hat dann irgendjemand einen Namen darunter geschrieben. Das ist auch im deutschsprachigen Raum so gewesen. Irgendjemand hat es zum Beispiel in Taizé gehört, hat es mitgenommen und dann hat es große Verbreitung gefunden, dass darunter stand aus Taizé.
Aus der ökumenischen Mönchsgemeinschaft Taizé in Burgund kann wohl kaum stammen, was Konkurrenten des Gießener Brunnenverlages inzwischen anbieten. Spuren im Sand auf Kugelschreibern und Radiergummis, Spuren im Sand als Badezimmerwaage, Spuren im Sand als Sandsäckchen mit Begleittext.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
Ein Text, dessen Langzeitwirkung und Massentauglichkeit einzigartig sein dürfte. Seit Martin Luther ihn 1522 aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzte, wird er jedes Jahr auf der ganzen Welt in christlichen Kirchen aller Konfessionen rezitiert. Wahrscheinlich sogar millionenfach privat in Wohnzimmern an jedem Heiligabend. Die Weihnachtsgeschichte, ein Klassiker der Weltliteratur. Der Autor ist bekannt, ein griechischer Arzt namens Lukas aus Antiochia, Mitte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, ein Weggefährte des Missionars und Apostels Paulus. Vermutlich ab 80 nach Christus auch Verfasser der sogenannten Apostelgeschichte und des nach ihm benannten Lukas-Evangeliums im Neuen Testament der Bibel. Aber woher hatte er sie, die Weihnachtsgeschichte?
Lukas war kein Augenzeuge von der Weihnachtsgeschichte, er war nicht dabei, aber es gab mündliche Traditionen, die ihm vorlagen. Das waren einzelne Erzählungen, die er dann zusammengefügt hat in das, was unsere Weihnachtsgeschichte ist.
Volker Rabens ist Gastprofessor evangelischer Theologie für Neues Testament in Jena.
Wo sie genau herkommen, das wissen wir nicht. Wir gehen aber eben davon aus, es sind mündliche Traditionen, die sich Lukas zu eigen gemacht hat. Er war ja ein Arzt, ein Forscher, der das auch in seiner Einleitung zu seinem Evangelium sagt. Hey, Theophilus, ich mache hier Recherche, ich habe das sorgfältig analysiert, was es dazu an Quellen gibt zu Jesus und das möchte ich jetzt für dich mal darlegen.
Schön und gut, aber im Prinzip hat er Hörensagen protokolliert, oder?
Lukas hat Hörensagen verschriftlicht, aber dieses Hörensagen war eben eines, was sich mit vielen anderen Quellen gedeckt hat. Die besten Beispiele haben wir darin, wo wir Überschneidungen zwischen den einzelnen Evangelien haben. Wir haben drei Evangelien, die sehr ähnlich gestrickt sind. Das sind Matthäus, Markus und Lukas. Und dort sehen wir viel Überlappung. Und bei den anderen Materialien, da gehen wir davon aus, dass Lukas eigene Zusammenfassungen macht und eigene Akzente setzt, die durchaus auch zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte schon deutlich werden.
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führt uns zum Kind.
Immerhin. Der legendäre Stern von Bethlehem wurde von Astronom Johannes Kepler wissenschaftlich dingfest gemacht. Dreimal im Jahre 7 vor Christus habe es eine Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn gegeben, die nur alle 854 Jahre vorkommt und auf der Nordhalbkugel der Erde als heller Kegel zu sehen gewesen sei. Römischen Texten kann man entnehmen, dass der Planet Jupiter als Königsgestirn galt. Beim Jupiter, würde Asterix sagen, und der Planet Saturn dem jüdischen Volk zugeordnet wurde. Dass Keplers antike Kollegen, die Weisen aus dem Morgenland, einen König der Juden suchten, ist also nachvollziehbar. Kaiser Augustus, Statthalter Quirinius und König Herodes, die in der Bibel als Referenz erwähnt werden, sind auch in außerbiblischen Texten gut dokumentiert. 7 vor Christus. Die Angaben der Weihnachtsgeschichte scheinen zu stimmen, nur unsere christliche Zeitrechnung nicht. Im Jahre 0 waren der Stern schon weg und die Herren Politiker entweder tot oder beruflich woanders. Die Weihnachtsgeschichte aus mündlichen Quellen zusammenstellen. Was unterscheidet den biblischen Autor Lukas dann von Jakob und Wilhelm Grimm, die im 19. Jahrhundert nordhessischen Dorfbewohnern zuhörten und deren Haus- und Volksmärchen protokollierten?
Es handelt sich bei der Weihnachtsgeschichte nicht einfach nur um Märchen über etwas, was irgendwo mal sich jemand ausgedacht hat, sondern es geht zurück auf den Apostel Paulus im weiteren Sinne, diesen Gedanken, Gott wird Mensch, ganz zentral formuliert, beziehungsweise auch hier eine Tradition aufnimmt, nämlich greift er zurück auf ein altes Lobpreislied, einen alten Song, das Jesus Knechtsgestalt angenommen hat. Also da ist dieser Gedanke, Gott wird Mensch, schon ganz ursprünglich da.
Volker Rabens, Gastwissenschaftler für evangelische Theologie in Jena, datiert die Botschaft des Apostels Paulus. Gott kommt ganz menschlich als Kind zur Welt, also vor die Abfassung der Weihnachtsgeschichte durch Lukas. Warum aber brauchen dann die biblischen Parallelerzähler, Markus und Johannes, weder ein Kind in der Krippe noch einen Stern von Bethlehem?
Das ist richtig. Die beiden Evangelisten Markus und Johannes haben keine Weihnachtsgeschichte in dem Sinne. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass das Markus-Evangelium sehr handlungsorientiert ist. Handlungen Jesu immer mit und aneinanderreiht und dann macht er das und dann macht er dieses. Und Johannes, der dann wahrscheinlich nochmal deutlich später schreibt, fasst das nur nochmal ganz knapp zusammen. Aber der Gedanke der Einwohnung Gottes im Menschen wird auf jeden Fall auch bei Johannes nochmal wichtigerweise aufgenommen.
Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain.
Eine Frage, die seit mindestens 250 Jahren strittig ist unter Christinnen und Christen. Gab es erst die historisch mehr oder weniger gut dokumentierten Ereignisse, Taten und Worte des Jesus von Nazareth und dann die theologischen Schlussfolgerungen daraus? Oder war es umgekehrt? Erst gab es eine theologische Kernaussage und dann sammelte man Erzählungen, die das bebildern, veranschaulichen, belegen sollten? Festzustellen ist, Quellen und Faktenlage werden zunehmend egal, sobald sich die Wirkung eines Textes verselbstständigt hat. Als die jahrzehntelang erfolgreiche A-Cappella-Truppe Wise Guys ihre Karriere mit einem Abschiedskonzert am 16. Juli 2017 in Regensburg beendete und nach der letzten Zugabe ins Foyer kam, brachen die wartenden Fans spontan in einen wehmütigen Gesang aus. Im Mai 2021 bat die Evangelische Kirche Deutschlands um Vorschläge für ein neues Kirchengesangbuch. Schick uns dein Lied, hieß die Aktion. Rund 10.000 Leute nahmen teil und unter den knapp 2.500 Liedvorschlägen belegte exakt dieser Reisesegen Platz 2. Es sei ein irischer Reisesegen, war in lose Blattsammlungen vieler Kirchengemeinden in den Nullerjahren zu lesen. Nun ja, der heilige Patrick starb 493 nach Christus, die heilige Brigid starb 524. Uralte Originaltexte in Gälisch zu lesen, ist nicht jedermanns Sache. Wer um Himmels Willen hat all die irischen Segenssprüche so beliebt gemacht?
Thank you.
18 Pfeifenfüllungen auf St. Patrick's Friedhof, Brigids Mantel und Christi Grab. Oder Zauber gegen Hexenschuss, mögen Petrus und Paulus ihn wegnehmen. Sprüche für die Schafschuhe und gegen Sturmflut, für das Kaminfeuer und gegen das Kindbettfieber lassen ahnen, dass die irischen Segen ursprünglich eine typische Mischung aus heidnischen Orakeln und volksfromm-katholischen Gebeten waren. Toi, toi, toi und Gott sei bei uns. Die bisweilen derbe Bodenständigkeit irischer Wünsche, möge in der Stunde deines Todes der Strohsack im Himmel bereit liegen, fasziniert die einen und gruselt die anderen. Ob sie psalmenartig weise sind, dankbar alle Zeit bewahren mögest du die kostbare Erinnerung an die guten Dinge des Lebens. Oder ob sie plump banal daherkommen, möge das Dach deines Hauses dicht bleiben, ist offenbar Geschmackssache, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer liturgische Texte für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen auswählen. Wie echt oder wie exakt übersetzt sind diese angeblich irischen Wünsche? Aber vielleicht will das niemand wissen, weil die Wirkung der Texte längst ihre Herkunft überstrahlt.
Geh deinen Weg ohne Eile und Hast und suche den Frieden in dir selbst zu finden. Und wenn es dir möglich ist, versuche den anderen zu verstehen. Sag ihm die Wahrheit ruhig und besonnen und höre ihm zu. Auch wenn er gleichgültig und unwissend ist.
Seit 50 Jahren unvergessen, Friedrich Schütter, der Star des Hamburger Ernst-Deutsch-Theaters, spricht Ratschläge, die sich unter dem Titel Desiderata, wo die Liebe wohnt, millionenfach verkaufen und als irische Weisheit auf Postern erscheinen.
Besser oder schlechter sind als du selbst.
Geschrieben hat diese Wünsche, Desiderata, ein deutschstämmiger Rechtsanwalt in den USA, Max Ehrmann, in einer Weihnachtsgrußkarte 1933. Publiziert hat es ein Pfarrer in Baltimore, Frederick Cates, als Beiblatt zum Liederbuch seiner Old St. Paul's Church 1959. Gefunden wurde eine Abschrift davon neben dem Sterbebett des US-Politikers und Kennedy-Beraters Adlai Stevenson 1965. Der hatte irische Vorfahren. Damit war klar, es ist die altirische Lebensregel der Old St. Paul's Church. Und ist es auch nicht wahr, so ist's doch gut erfunden. Dieser halb schmunzelnde, halb anerkennende Kommentar zu lehrreichen oder segensreichen Sätzen und Erzählungen bezieht sich nur auf die Belegbarkeit ihrer Quellen, nicht auf die dahinter und darin steckende Wahrheit, die transportiert wird. Für Gastprofessor Volker Rabens, Theologe aus Jena, ein Grund, die biblische Weihnachtsgeschichte wertzuschätzen und für absolut schützenswert zu halten.
Ja, ich glaube, man kann die Geschichte, wie sie Lukas erzählt, auf jeden Fall für uns heute schützen, bewahren, wertschätzen, auch wenn nicht alle Details möglicherweise einer historischen Prüfung, wie wir sie heute vornehmen würden, standhalten können. Für mich ist auf jeden Fall diese Message, Gott wird Mensch, Gott erniedrigt sich, absolut schützenswert, absolut wichtig. Er wird in so einer Krippe geboren, er muss fliehen mit seinen Eltern, ist also schon kurz nach seiner Geburt ein Mensch mit Migrationshintergrund. Er ist jemand, der den traurigsten und verachtenswertesten Tod seiner Zeit stirbt. Die zentrale Botschaft des Evangeliums wird hier so plastisch, wie man sich's eigentlich nur vorstellen kann, wie man sich's eigentlich auch nur denken kann, da steckt so viel drin, so viel mehr drin, es ist so vielschichtig, kann so von verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, dass das eine der genialsten Dinge ist, die uns das Christentum mitbringt.